Ausgeglaubt.
Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt.
RevLab.
Hallo und herzlich willkommen zu Ausgeglaubt. Wir sind in der zweiten Folge zum Thema Ökospiritualität, Ökologie und wir drehen uns noch immer um die potenziellen Erbinnen und Erben des christlichen Glaubens in unserer Gegenwart. Und heute hat Manu ein ganz kompliziert klingendes Wort mitgebracht. Es heißt Chtuluzän. Jetzt an unsere deutschen Freundinnen und Freunde, Hörerinnen und Hörer kann ich sagen, das ist nicht sowas wie Chuchichäschli
oder genau. So.
Das ist also kein schweizerdeutsches Wort, mit dem wir euch jetzt ärgern wollen, sondern es ist ein Fachwort aus dieser Debatte, das mit Donna Haraway zusammenhängt. Jetzt, damit wir überhaupt über dieses Wort sprechen können, müssen wir aber zuerst noch über ein anderes Wort sprechen, Manu, nämlich über das Anthropozän.
Genau.
Jetzt bring da mal ein bisschen Begriffsschärfe rein. Erklär mal, was du da alles gelernt hast in den letzten Monaten.
Aber um jetzt die Hörerinnen und Hörer nicht abzuschrecken, also wir versuchen das nicht nur allgemeinverständlich, sondern auch allgemein relevant zu halten, weil es geht es geht wirklich bei der ganzen Debatte, so sind wir ja auch in der letzten Folge dann auf die Zielgerade, es geht um ganz existenzielle Fragen. Es geht wirklich um das Überleben des Menschen auf diesem Planeten, um die Frage, gibt es überhaupt noch eine Art und Weise, in der sich der Mensch zu seiner Mitwelt ins Verhältnis setzen kann, die nicht unausweichlich auf die Zerstörung unserer Lebensgrundlagen hinausläuft? Gibt es irgendwie eine gesunde Art, dieses Verhältnis zu fassen?
Und ist Religion dabei eher eine Ressource oder eher ein Problem? Oder
ja,
diese
genau.
Frage führen wir mit.
Ja, genau. So. Und Anthropozän, also das, der Begriff ist ja schon, ich würde sagen, um die Welt gegangen die letzten Jahre. Der ist noch nicht so alt. Ich glaube, irgendwie vor 20 Jahren oder so geprägt worden. Und der spricht eigentlich von einer neuen geochronologischen Epoche, die eingeläutet wird durch die Verwüstungen, kann man sagen, die unsere Spezies Mensch auf diesem Planeten angerichtet hat oder auf die Spuren, die sich durch die Existenz des Menschen eingezeichnet haben in die Atmosphäre und in die Biosphäre dieses Planeten. Und es geht.
Also wenn du sagst geochronologisch, nur damit wir das hinkriegen, so ungefähr. Also es gibt verschiedene Zeitabschnitte, in der das Weltalter quasi eingeteilt wird.
Genau.
Oder?
Genau, es gibt ja diese klassischen, früher, wenn man Dinosaurier in der Schule durchgenommen hat, dann kommt der Jura als Epoche und was gibt's noch, Kreidezeit und ach, ich bin da kein Spezialist.
Und dann später gibt's dann so Eisenzeit, Bronzezeit etc., oder? Das ist dann schon mit dem Menschen in Verbindung und in dieser Phase gibt es jetzt die Idee, dass es ein Anthropozän gibt.
Ja, und der Begriff macht schon klar, also Anthropos, der Mensch auf Griechisch, macht schon klar, dass es hier um eine Epoche geht, die eben, in der der Mensch seinen Fußabdruck so tief in diesem Planeten einprägt, dass er eben tatsächlich auch geologisch, stratigraphisch quasi nachweisbar ist. Allerdings muss man sagen, ich habe das jetzt nochmal gegoogelt und es ist tatsächlich so, dass gerade diesen März, also März 24, hat die internationale stratigraphische Kommission diesen Begriff abgelehnt. Also die wehren sich quasi dagegen, das anzuerkennen als eine eigenständige, ich sage jetzt mal geologische Epoche, aber der Begriff ist längstens quasi aus der Büchse, hat sich weit verbreitet und hat auch einen Erkenntniswert. Also es gibt eine große Diskussion, wann dieses Anthropozän beginnt. Manche sagen ja, das beginnt quasi mit der Herausbildung, mit der evolutionären Entwicklung der Spezies Mensch. Andere sagen, nein, das beginnt mit der Industrialisierung. Nochmal andere sagen, nein, eigentlich beginnt das erst erst wirklich in der ganz jüngeren Neuzeit, quasi 20. und jetzt 21. Jahrhundert. Auf jeden Fall.
Also so gängig sind, glaube ich, jetzt meistens so Datierungen die letzten 200 bis 300 Jahre,
ja,
oder?
Genau. Und das macht ja auch Sinn, weil erst in dieser Zeit die Präsenz des Menschen auf diesem Planeten zu ganz halt leider muss man sagen, mehrheitlich katastrophalen, fatalen Folgeschäden geführt hat. Mhm. Stichwort ist natürlich zuallererst Klimawandel. Also das betrifft Phänomene auf dem Festland, das Abschmelzen der Polkappen, das Abschmelzen von Gletschern, die Erosion von Böden, Rückgang von Permafrost und die ganze Geschichte, die wir auch aus den Nachrichten kennen. Es betrifft auch die Meere natürlich, die Ozeane, der Anstieg des Meeresspiegels, die Erwärmung der Ozeane, die Versauerung der Meere, das Abbleichen von Korallenriffen. Alleine in den letzten paar Jahren das Great Barrier Reef ist auf weiten Strecken quasi nur noch mit Korallenskeletten, bleichen Skeletten erfüllt. Da ist eine unglaubliche Biodiversität verloren gegangen. Veränderung des Sauerstoffgehalts in den Meeren, Veränderung der Meeresströmungen, was dann wieder ganz viele Folgeschäden mit sich zieht. Die Übernutzung der Ressourcen gehört natürlich da auch dazu. Peak Oil war eine Zeit lang ein Riesenthema, quasi dass man auch die Boden, die Erdöle quasi derart ausgebeutet hat, auch mit eben die ganzen Verfahren, die es gibt, dass dann auch noch aus dem Meeresboden heraus dieses Fracking und so weiter. Das hat alles enorme Folgeschäden hervorgerufen, die für den Klimawandel entscheidend sind und die auch mit beitragen zu einem wirklich historischen Artensterben. Das gab es immer wieder in der Zeit des Planeten, gab es immer wieder große Artensterben, aber es spricht viel dafür, dass das aktuelle Artensterben wahrscheinlich das gravierendste ist, das dieser Planet je erlebt hat, mit Hunderttausenden von Arten, von Säugetieren bis hin zu Insekten und so weiter, die zugrunde gehen, die aussterben.
Also das Anthropozän steht nicht für eine besonders menschliche Geoepoche, sondern eigentlich für die Epoche, in der menschliches Leben alles andere Leben bedroht und durcheinander bringt.
Ja, genau.
Letzten 200 bis 300 Jahre.
Ja.
Und jetzt haben wir diesen anderen Begriff, Chtuluzän. Spreche ich das eigentlich richtig?
Ja, du sagst es schon richtig.
Gut. Und dieses Chtuluzän, womit hat das zu tun? Weil was ist ein Chtulu? Also
ja,
Anthropo kriegen wir hin, aber Chtulu?
Ja, da sind wir jetzt natürlich schon mitten dann auch in den ganz konkreten Sachfragen drin. Lass mich ein Stichwort noch nennen zum Thema Anthropozän, weil das auch als Rückblende noch relevant ist auf unsere Diskussion von der letzten Folge, wo wir auch wenigstens am Rand über Corona gesprochen haben und gesagt haben, Corona wäre auch ein Indiz dafür, dass die Natur, die Mitschöpfung uns nicht nur friedlich gestimmt ist, sondern dass sie auch eine bedrohliche Seite hat. Man kann da natürlich auch Einspruch erheben und sagen, ja, aber Corona selber, die Entwicklung dieses Virus, die Verbreitung dieses Virus ist auch schon ein Symptom für das Anthropozän, nämlich für die Tatsache, dass durch die Ausnutzung tierischen Lebens, durch die Nutztierhaltung, Haustierhaltung, durch das Zubereiten und Verspeisen exotischer Tiere, eben diese sogenannte Zoonosen gefördert werden.
Also von Tieren auf Menschen übertragbare Krankheiten.
Exakt, oder? Und das ist ja immer noch eine wahrscheinliche Erklärung für dieses Coronavirus, dass es auf diesem Markt in Wuhan, wo man quasi dann eben lebende Fledermäuse und andere Tiere neben dem Menschen hält, um sie dann zu verzehren, dass das Virus so auf den Menschen übergesprungen ist. Die alternative Erklärung ist natürlich nicht besser, wenn das Virus aus einem Labor in Wuhan gekommen ist, dann ist es noch offensichtlicher, dass eben diese Pandemie nicht einfach nur für die Gefährdung Gefährdung des Menschen durch die Natur steht, sondern für die Gefährdung der Natur durch den Menschen, weil eben der Mensch sogar in diesem Fall der Urheber und Erfinder dieses Virus war. Also wie man es dreht und wendet.
Wir sind jetzt aber immer noch beim Anthropozän damit. Und was dein Einschub jetzt noch bedeutet, ist auch für Krankheiten oder die Art und Weise, wie sich Krankheiten verbreiten, steht diese Epoche in einer typischen Art und Weise.
Genau, durch die globalen Verkehrsströme und so weiter.
Das ist aber der eigentliche Punkt, gar nicht nur diese Nähe zwischen Tier und Mensch, oder, sondern vor allem die Folgen der Globalisierung im Bereich des Reisens und der Mobilität.
Ja, also das ist zumindest ein Aspekt. Das ist ja, ich habe das einfach genannt als ein Teilaspekt dessen, was man Anthropozän nennt, ein Zeitalter, das durch den Mensch, in dem die Schöpfung oder die Mitwelt ganz entscheidend durch den Menschen geprägt und auch in Mitleidenschaft gezogen wird. Und da wäre jetzt eben Corona ein sehr eingängiges und von allen miterlebtes Beispiel dafür, dass eben durch auch gewisse Ausnutzungsverhältnisse des Menschen den Tieren gegenüber dann, ich sage jetzt mal, der Mensch sich selbst ein Eigentor auch schießt, oder? Da hat ja haben vor allem Menschen drunter gelitten natürlich. Das ist aber auch der springende Punkt, dass im Anthropozän natürlich der Mensch sich schlussendlich auch ein Eigentor schießt, weil er mit der Zerstörung von Artenvielfalt und Lebensgrundlagen anderer Tiere auch seine eigene Lebensgrundlage gefährdet.
Ja, und jetzt dieser andere Begriff, Chtuluzän. Von Donna Haraway, findet er, dass das alles gar nicht stimmt? Oder was ist der Punkt?
Nein, das ist nicht der Punkt. Also ich meine, ich bin kein Spezialist von Donna Haraway. Ich fand das einfach faszinierend, dass sie, die ist ja bekannt dafür, immer solche Neologismen zu bringen. Die erfindet Wörter am laufenden Band. Also da ist selbst Heidegger ein Waisenknabe dagegen. Und dieses Chtuluzän ist für sie eine alternative Geschichte oder ein alternatives Narrativ, um die Situation von uns Menschen zu beschreiben, weil sie sagt, wenn wir von Anthropozän reden, und sie kritisiert auch diesen Begriff oder dieses Verständnis des Anthropozän, weil der Mensch da eben immer noch im Zentrum steht. Und man spricht vom Anthropozän als ein vom Menschen bestimmtes, in Mitleidenschaft gezogenes Erdzeitalter, und der Mensch steht als Handelnder im Zentrum und versteht sich dann immer noch nicht genügend eingebunden in diese Systemzusammenhänge der Schöpfung und der Mitwelt. Und deshalb erfindet sie diesen Begriff Chtuluzän. Und jetzt eben, was ist Chtulu? Einerseits ist es ein Fabelwesen, das von diesem bekannten Science-Fiction-Autor H.P. Lovecraft entworfen wurde, vor, ich weiß gar nicht, das ist glaube ich 100 Jahre her oder so, wo der geschrieben hat, und der hat auch Skizzen überliefert, wenn es mir recht ist, und der Chtulu ist eben ein Oktopuswesen, das aus dem Ozean kommt, ein übermenschlich großes Wesen mit Tentakeln, und sie hat einerseits vielleicht daran gedacht, sie hat aber auch an eine Spinne gedacht, die in Kalifornien verbreitet ist, und die nennt sich eben Pimoa Chtulu. Und dieses Chtulu, das kommt ursprünglich aus diesen Erdgottheiten. Ich glaube, schon in der griechischen Welt hat man das mit diesen Erdgottheiten in Verbindung gebracht. Und sie spielt halt mit diesen ganzen Bildern. Bei ihr fließt auch immer alles so zusammen. Das ist schwer zu fassen, aber eben sie denkt an eine Spinne, die mit ihren Beinen Netze spinnt. Und das ist für sie eine Metapher, ein Bild für die Situation des Menschen. Wir sind im Chtuluzän, wir sind quasi einfach ein Teil, ein Knotenpunkt in einem umgreifenden Netz, und wir sollten uns begreifen als eingebunden in ein ganz fein gewobenes und auch hochempfindliches Netz von Zusammenhängen. Und wir können uns da nicht rausnehmen oder in eine Sonderposition setzen, ohne die Integrität des Netzes zu gefährden. Und dann, wenn man das jetzt nochmal weiter dreht im Blick auf dieses Cthulhu, auf dieses Oktopuswesen, dann der Oktopus hat ganz viele Tentakel. Und auf diesen Tentakeln sind quasi diese Rezeptoren angelegt. Und die erstrecken sich quasi auf die ganze Welt und fühlen überall mit und so und verbinden alles miteinander. Das ist wieder so ein Bild. Sie spricht auch von einem tentakulären tentacular grasp, ein tentakuläres Erkennen oder Verstehen. Wir müssen quasi als Menschen verstehen, dass wir wie über Tentakeln mit der ganzen Welt in Verbindung stehen. Und ihre ganzen Bilder sprechen einfach dafür, diese Hierarchie des Seins aufzulösen, der Mensch und dann die Tiere und dann die Pflanzen oder diese auch Dualismen aufzulösen zwischen Natur und Kultur, zwischen Mensch und Tieren und so weiter. Bei ihr läuft alles darauf hinaus, dass man eine Mitgeschöpflichkeit, einen Sinn für die Mitgeschöpflichkeit entwickelt und die Mitgeschöpfe als Gefährtinnen anerkennt und so. Ich fand das bei allem Weirden, und es hat auch so ein bisschen, wenn man das liest, so ein bisschen einen esoterischen Touch, das Ganze, aber ich fand das einfach noch faszinierend, weil sie mit ihren Bildwelten versucht, eine Geschichte zu erzählen, in der wir uns neu innerhalb dieser Welt entdecken.
Das wäre tatsächlich meine Frage. Oder geht es darum, etwas zu beschreiben, was in der Welt ist? Also quasi eine Tatsache zu benennen, also dass wir tentakulär mit allem verbunden sind und es erfühlen und erspüren, und wenn es meiner Zimmerpflanze hier schlecht geht, dann hat das auch irgendwie einen Einfluss auf dich, weil du das spürst. Oder geht es darum, ein neues Narrativ zu bringen, das uns dafür feinfühlig machen soll, dass wir das dann so
machen. Ja, und so wie ich das verstanden habe bis jetzt, geht es ihr wahrscheinlich um beides. Also sie sagt einerseits, ja, wir sind zutiefst verflochten, zutiefst interdependent, auch dort, wo wir es noch überhaupt nicht begreifen und gar nicht schnallen, wozu es da diese, keine Ahnung, diese Bienen
Wespen,
und diese
Wespen,
Wespen. Ja, genau. Wissen wir. Aber wo ich sage, wir sind zutiefst verflochten, aber das wäre ihr schon noch zu wenig. Sie verbindet damit schon auch einen normativen Anspruch oder eine, man könnte auch sagen, eine politische Vision, auch wenn sie nie so richtig deutlich macht, ja, was heißt das denn jetzt ganz konkret soziopolitisch und so. Aber für sie ist ganz klar, dass das auch in der Gesellschaft und in der Politik seinen Niederschlag finden muss. Was mir in den Sinn gekommen ist, ich habe das mal mit Andreas Losch, der sich ja auch so mit Umwelt und Naturwissenschaft und Religion und Christentum und so befasst, und er hat das mal so formuliert, ja, man müsste halt den Seen und den Wäldern und so weiter auch Rechte zusprechen und sie quasi als juristische Subjekte anerkennen. Und das wäre ganz sicher etwas im Sinne von Donna Haraway, dass sie sagt, ja, Leute, die ganzen Mitgeschöpfe unter uns und auch diese komplexen, es geht ja nicht nur um Tiere, um Pflanzen, es geht ja auch um größere Zusammenhänge, eben, es geht ja ums Klima, es geht ja um Ökosysteme und so weiter, das sind alles Wesenheiten, denen man eigentlich eigene Rechte zugestehen müsste, so, ja.
Okay. Ich überlege jetzt gerade, Rechte für einen Wald oder Rechte für einen Baum? Weil es ist ja schon nochmal eine spezielle Ebene, oder? Wir würden ja sagen, na ja, darin liegt doch gerade das Besondere an einer Idee wie jetzt zum Beispiel Menschenrechten oder Zivilrechten, dass sie einem Einzelnen zukommen und dass sich, sag das jetzt mal so in Anlehnung an unsere Verfassung, oder? Das Wohl unserer Gemeinschaft, das, die wir uns verstehen, am Wohl dieses Einzelnen messen muss.
Ja.
Oder am Wohl sogar der Schwächsten dieser Einzelnen.
Ja.
Was bedeutet das jetzt, wenn ich sage, ich spreche einem Wald so etwas wie Rechte zu? Meine ich dann wirklich den Wald oder meine ich sogar den Baum? Meine ich das ganze Ökosystem, das ich mit diesem Wald verbinde? Das fände ich jetzt ernsthaft eine spannende Frage.
Ja.
Weil höchstwahrscheinlich würde ja darin dann wieder ein Unterschied zum Menschen liegen, der quasi selbst Rechte hat, während wir wahrscheinlich kaum dafür plädieren würden, einem bestimmten Baum Rechte zuzusprechen, sondern höchstens einem Ökosystem.
Ja. Ja, also ich würde natürlich auch in die Richtung neigen. Ich kann das beim besten Willen jetzt nicht beantworten, wie Donna Haraway das denken würde, aber das hat für mich schon eine innere Stimmigkeit, dass man irgendwo unsere Mitwelt ernst genug nimmt und mindestens diese Ökosysteme, die ja nachweislich auch eben unseren Lebensraum ausmachen und aufrechterhalten, dass man das ernster nimmt und dass man es eben schwieriger macht für den Menschen, diese Ökosysteme zu stören. Oder haben wir nicht in der Schweiz diese Regelung, dass man quasi keine Waldflächen reduzieren darf? Dass wenn man Waldflächen reduziert, dass man an anderen Stellen das wieder anpflanzen muss oder so. Das gibt doch so eine.
Aber genau diese Logik würde ja in einer kapitalistischen Logik super gut aufgehen.
Inwiefern?
Also, ja, weil wir total in der Zweckrationalität bleiben. Also wir haben entschieden als Bevölkerung, dass wir nicht weniger Wald haben wollen, als wir jetzt haben.
Mhm.
Jetzt wollen wir eine Autobahn bauen durch ein Waldgebiet. Geht, aber du musst dann einfach so viel Wald, wie du jetzt wegnimmst, irgendwo wieder aufforsten.
Ja, also ich weiß, was du meinst.
Das wäre ja genau diese Logik.
Also,
aber wenn ich jetzt sagen würde, dieser Wald, dieser bestimmte Wald, nicht Wald an und für sich, sondern dieser Wald hat Rechte, dann müsste er ja eigentlich dagegen eintreten können, dass eine Autobahn durch ihn hindurchführt.
Mhm. Und der Mensch würde stellvertretend für den Wald dann quasi für dessen Rechte eintreten. Also ich glaube, man muss diese Regelung nicht unbedingt streng kapitalistisch marktwirtschaftlich verstehen, aber ich verstehe natürlich deinen Einwand. Das kann man auch über diesen Kamm scheren und da besteht natürlich dann auch die Gefahr, dass man genau diese Logik der Ökosysteme natürlich nicht verstanden hat, weil ein Wald, wenn man das Ökosystem eines Waldes stört durch irgendwie ausgedehnte Rodungen und so weiter zugunsten einer großen Überbauung oder was auch immer, dann ist das Problem ja nicht unbedingt gelöst, indem man einfach irgendwo anders dann Bäume pflanzt.
Ja, wir haben das ja faktisch jetzt schon, dass das gemacht wird. Also Firmen, die damit werben, dass sie uns ihre Pakete klimaneutral schicken.
Mhm.
Die pflanzen ja irgendwo Bäume an. Allerdings nicht unbedingt dort, wo es am sinnvollsten ist, Bäume anzupflanzen, sondern dort, wo es am günstigsten ist.
Ja.
Und meistens in Monokulturen.
Ja.
Wird in dieser Logik die Natur wieder zu etwas Verrechenbarem. Also man bleibt quasi in dieser zweckrationalen Logik drin.
Ja.
Wenn ich das jetzt aber richtig verstanden habe, was Donna Haraway will, dann würde es um etwas ganz anderes gehen. Es würde um eine echte empathische Verbindung gehen.
Ja.
Und zwar eben zu einem bestimmten Wald und sogar zu einem bestimmten Baum, der in diesem Wald steht, um im Bild zu bleiben.
Ja.
Oder es wäre viel eher auf der Ebene, wie wir Tierrechte diskutieren.
Mhm.
Dass man sagen würde, naja, du kannst jetzt nicht einfach Manus Katze totschlagen und ihm eine neue Katze hinstellen, quasi Aufforstung der Katzen, sondern es geht um diese bestimmte Katze, die wir eben als Lebewesen achten, dass es genau nur einmal gibt.
Mhm. Ich bin bei dieser Frage überfragt, weil ich jetzt intuitiv würde ich natürlich sagen, es gibt schon einen Unterschied zwischen der Individualität und den individuellen Rechten eines Tieres und denjenigen eines Baumes. Ich kann mir das sehr viel einfacher denken, dass man einen Baum durch einen anderen ersetzt, als dass man ein Tier durch ein anderes ersetzt. Für Donna Haraway, glaube ich, ist schon diese systemische Komponente, dieses Bewusstsein für die Eingebundenheit des Menschen in Ökosysteme. Und ich denke, damit geht auch der Versuch einher, diese Systeme zu verstehen. Also zu verstehen, wie wie da alles zusammenspielt und dann auch entsprechend eben Maßnahmen ergreifen zu können, die nicht einfach 100 Bäume hier abholzt und anderswo 100 Bäume anpflanzt, mhm. sondern versucht zu verstehen, wie dieses fein ausbalancierte Netz funktioniert, um das nicht zu zerstören. Ich glaube, das wäre schon in Ihrem Sinne. Vielleicht muss ich noch sagen, was mich darüber hinaus noch gepackt hat, jetzt theologisch an diesem Ansatz oder an diesem Begriff des Chtuluzän. Und das ist jetzt, wird vielleicht ja. jetzt ein bisschen ein Husarenritt. Aber
okay, mach mal.
Ich hab mich die letzten Jahre, und bin von wo völlig anders hergekommen und versuche das so gut abzukürzen wie möglich. Aber ich habe mich beschäftigt mit der biblischen Rede von Mächten und Gewalten, die bei Paulus sehr, sehr prominent ist und die man auch sonst antrifft, und dann auch beschäftigt mit den, vor allem mit der alttestamentlichen Vorstellung, dass es quasi in der Schöpfung, auf der Welt Chaosmächte gibt, die dem Menschen auch entgegentreten. Und die kriegen auch ganz blumige Namen, die nennen sich dann Leviathan oder Behemoth oder andere genau. Namen. Das sind quasi Namen für Monster, für Urtiere, für Seedrachen und so weiter. Kommt auch in den Psalmen vor, der siebenköpfige Drachen, der aus den Meeren hervorsteigt und so weiter, oder der mit Gott ringt und so. Und da wird deutlich gemacht, es herrscht ein Bewusstsein in den biblischen Schriften, ein Bewusstsein dafür, dass uns in der Schöpfung auch ganz mächtige Wesenheiten auch entgegentreten. Und das kann man ja zurückverfolgen bis in die Schöpfungsvorstellungen, dass die Schöpfung auch Ergebnis ist eines Kampfes Gottes mit den Chaosmächten. Und dass eigentlich die Schöpfung quasi den Mächten des Chaos abgerungen wird und bleibend bedroht ist von diesen Chaosmächten. Ja. Und ich fand das einen faszinierenden Gedanken. Man kann das jetzt natürlich verbinden mit einer ganz elaborierten Dämonologie und Satanologie, also mit einer Lehre von Satan und vom Teufel und seinen Dämonen, und sagen, da ist irgendwie, vielleicht hat man das früher auch so gedacht, dass die Leute wirklich dachten, im Meer herrscht, ja. sind irgendwie dämonische Urgewalten, die dann in Überschwemmungen und Tsunamis und so weiter sich die Menschenleben holen oder so. Man mag das so gedacht haben, aber für mich interessant war dieses Bewusstsein, diese Sensibilität dafür, dass der Mensch nicht nur im Einzelnen mal einem Wolf oder mal einem Bären gegenübersteht oder vielleicht mal von einer Zecke gebissen oder von einem Virus heimgesucht wird, sondern dass es größere Makrozusammenhänge gibt, in die der Mensch quasi einverwoben ist und die auch eine ganz bedrohliche und lebenszerstörerische Seite haben können. Und als ich das gelesen habe von Donna Haraway, ich habe zuerst gehofft, sie würde ihr Chtuluzän noch stärker an dieses Monster von Lovecraft verbinden und nicht nur an diese kalifornische Spinne, weil ich eben das sehr gut in Verbindung hätte bringen können mit diesem alttestamentlichen Motiv. Bei Lovecraft ist der Cthulhu, ist das Monster, das aus den Tiefen der Meere aufsteigt und den Menschen bedroht. Und das ist eine direkte metaphorische Parallele zu diesen Vorstellungen im Alten Testament, dieses Seemonster. Das war ja ganz, ganz konkret die Bedrohung durch Überschwemmungen und so weiter. Das kommt in den Plagen wieder, die den Pharao heimsuchen und so weiter. Das war eine sehr existenzielle Bedrohung für damalige Menschen. Und ist es heute natürlich noch für viele. Für
uns ich muss jetzt die ganze Zeit an Frank Schätzing, der Schwarm, denken,
wenn
ich dich da sprechen höre. Aber es wäre quasi von dem her gemeinsam, dass tatsächlich alles mit allem zusammenhängt.
Genau.
Das ist ja genau eine Pointe dieses Romans, wenn man so will. Was aber schon sehr anders wäre, ist der Gestus der Bedrohung.
Ja.
Ja, vielleicht sogar wirklich feindlichen Gegenüberstellung zwischen Mensch und diesem System.
Ja, genau.
Wenn man so will, oder diesem Netzwerk. Ich habe an was ganz anderes noch gedacht, als du vorher über Haraway gesprochen hast. Ich habe vor längerem, damals hatten wir, glaube ich, das RefLab ziemlich neu, habe ich ein Podcast-Gespräch mit Isabel Djokmal geführt.
Ah.
Isabel ist die hat ihren Job, ich glaube, es war bei einer Versicherung, so sicherer Job, nette Wohnung in Zürich und so, alles aufgegeben und wurde zum Safari-Guide in Afrika.
Ah, sie ist das. Ja, ja, genau. Jetzt kann ich mich erinnern an das Gespräch.
Ich weiß nicht, ich habe sie dann gefragt, warum hast du das gemacht? Also was war so der Punkt, wo dir klar wurde, dass du das tun wirst?
Mhm.
Und zwar bei ihr so, hat sie erzählt, dass sie in Afrika auf, ja, jetzt nicht eine touristische Safari, oder, sondern wirklich mal zu erleben, wie ist das da in der Natur zu sein. Und dann sei ja plötzlich aufgegangen, wie alles mit allem verbunden ist und zusammenhängt und sie nicht. Sie ist quasi etwas, was fremd dazu ist.
Ja.
Sie bringt ihr eigenes Wasser mit, sie hat Kleider, die sie vor allem schützen, sie hat oder Möglichkeiten, sich vorzubewegen etc. Und ich finde, dass dieses Gefühl, was sie da beschreibt, sehr nahe an dem dran sein könnte, was Haraway meint, wenn sie von diesem Vernetztsein spricht.
Ja.
Also es ist gar nicht nur jetzt quasi wie in einem mathematischen Planspiel eine Angewiesenheit nur ist, die man jetzt gewichten kann. Das ist es auch, oder? Es sind tatsächlich Abhängigkeiten voneinander und Interdependenzen, all das. Aber es ist auch etwas, was man gefühlsmäßig erfahren kann.
Ja.
Und dort, wo man das nicht erfährt, wo man es aussperrt, passiert es ja oft, weil Natur als etwas ganz anderes uns dann als Bedrohung entgegentritt. Die wilden Tiere im dunklen Wald, die wilden Tiere im Meer, die bösen, stechenden Quallen etc., oder? Die wollen wir uns ja alle vom Leib halten. Die Krankheiten, die wachsen, die wollen wir uns alle vom Leib halten etc. Und bilden da ein Ich, das sich schützen und abschotten muss davon. Wenn ich das richtig verstanden habe mit diesem Cthulhu-Zähn, dann wäre eigentlich die Idee, dass wir neu lernen müssten, dass wir mit all dem aber eigentlich eh schon immer in Berührung sind und zusammenhängen.
Ja.
Also dass es eben nicht das andere von uns ist.
Ja. Ja, genau. Was allerdings nicht bedeutet, dass man einem romantisierten Bild der Mitschöpfung verfällt. Das ist bei Donna Haraway eigentlich auch nicht so. Sie hält immer das Bedrohliche auch fest. Also auch wenn man diese Verwobenheit mit der Mitschöpfung anerkennt, dann bleibt immer noch das bedrohliche Element, das ist quasi Teil unseres Mitgeschöpfseins, also von Viren über Überschwemmungen bis zu was auch immer, CC-Fliegen, Stiche oder so. Das Bedrohliche bleibt ja erhalten, aber das Anthropozän zeichnet sich ja auch dadurch aus, dass wir versuchen quasi der Natur so weit Herr zu werden und das Bedrohliche so weit einzudämmen und manchmal in unseren Anstrengungen neue Bedrohungssituationen schaffen. Also wir rotten Tiere aus, wir unterwerfen quasi die Welt und versuchen die Bedrohung so weit einzudämmen wie möglich und merken dann irgendwie als urbanisierte Stadtbevölkerung, die noch nie einen Fuchs in live und in Farbe gesehen haben, merken dann, dass aber die Schöpfung auf ganz anderem Wege uns wieder zur Bedrohung wird auch. Ja.
Ja, und wir andere Teile dieser Mitwelt sehr begünstigen, die wiederum andere Lebewesen ganz stark bedrohen können. Also da hat mir ein Freund erzählt, der gerne Vögel beobachtet und eine Ahnung hat davon. Oder? Er sagt, hey, das Schlimmste für die Vögel hier sind die Katzen.
Ja.
Und das ist ja tatsächlich etwas, wo man jetzt sagen kann, okay, also das ist ja nicht ein Mangel an Gefühl oder an Liebe, die wir haben, die dazu führt, dass wir sowas tun, sondern es ist eigentlich ein Nichtbedenken, was wir auslösen, wenn wir 5 Katzen halten zu Hause, die dann raus dürfen, oder?
Ja, klar. Wenn ein Volk wie die Schweiz mit 8 Millionen Einwohnern 2 Millionen Katzen zu Hause hat, das ist, glaube ich, ungefähr die Zahl, 2 Millionen Katzen in der Schweiz, die töten eine Menge Vögel, wenn die mal lustig sind im Frühling.
Ja. Ja, aber wahrscheinlich ist ja das noch das geringere Problem, oder? Das, Was ich noch nicht ganz kapiert habe, ist, will sich Haraway gegen den Begriff des Anthropozäns wehren oder will sie ihn einfach ergänzen um den Begriff des Chthuluzäns?
Also ich habe auch ein paar Interviews mit ihr gelesen und Vorträge von ihr, da lehnt sie den Begriff des Anthropozäns wirklich rundherum ab und sagt, das ist der, sie spricht da dann immer von Erzählungen, diese Erzählung des Anthropozäns, die ist zu sehr auf den Menschen konzentriert. Es braucht, sie macht ja immer Wortspiele, es braucht eine Responsibility, also mit einem Bindestrich dazwischen, eine Verantwortung, in der aber die Antwortfähigkeit des Menschen mit verbaut ist. Also der Mensch antwortet auf seine Mitschöpfung und nimmt sie ernst und so. Und sie findet, im Begriff des Anthropozäns ist der Mensch, weißt du, wir haben doch in der letzten Folge über diese eine Sackgasse gesprochen, in der der Mensch sich so sehr im Zentrum wähnt, dass er das Gefühl hat, er könne jetzt quasi ganz siegesgewiss diese Probleme auch mit menschlichen Mitteln lösen. Und das ist, glaube ich, genau die Engführung, die sie kritisiert und der sie begegnen will mit dieser Wortschöpfung des Chthuluzäns.
Ja, und einen Teil davon, nämlich genau den Teil, den du jetzt ausgeführt hast, den verstehe ich, aber es bleibt für mich trotzdem nochmal schwierig, weil wir Menschen ja nicht einfach als einzelne Personen handeln, die jetzt mit der Welt und mit Welt etc. verbunden sind und unsere Tentakel ausstrecken und irgendwie fühlen, wie es der Welt geht, sondern wir sind ja selbst nochmal eingebunden in Systeme und Mechanismen.
Mhm.
Also stell dir mal nur vor, die Kleidung, die wir jetzt tragen, was da alles für Ketten dahinter stehen. Und welche kleine Entscheidung du am Schluss getroffen hast, ob du jetzt dieses Oberteil kaufst oder dieses.
Ja.
Es ist ja nicht so, dass du da mal tief in dich reingespürt hast, die Welt gefühlt, die Natur gefühlt hast und dann etwas entschieden hast, sondern die Entscheidung ist ja durch die Art und Weise, wie wir Gesellschaft, Ökonomie, Waren, Verteilungsgerechtigkeit etc. organisieren, ja eigentlich schon sehr weit vorgegeben.
Mhm.
Und ich frage mich einfach, ob man diese systemischen Mechanismen, die ja enorm wirkmächtig sind, beim Thema, Klimaerwärmung, Artenschutz,
Artensterben,
ob man denen wirklich begegnen kann durch ein quasi spirituelle Neubesinnung auf das eigene Vernetztsein mit der Welt.
Mhm.
Weil, also ich würde nicht bestreiten, dass es das gibt, oder?
Mhm.
Dieses Vernetztsein mit der Welt. Ich würde nur sagen, es gibt aber auch dieses andere Netzwerk, in dem wir alle drinstecken.
Ja.
Das sind Waren, Güter, Dienstleistungen etc.
Mhm. Ja, genau. Und ich glaube, sie hat tatsächlich die Hoffnung, dass das zu einem veränderten Verhalten führt, aber ganz sicher nicht nur individualistisch oder individualethisch, sondern auch politisch. Also sie ist ja auch eine, sage ich jetzt mal, eine politische Denkerin, die sich schon einsetzen würde dafür, dass man eben, das sind ja Dinge, die kann man nur auf internationaler Ebene und durch irgendwie Umweltschutzbestimmungen und so weiter, könnte man das umsetzen im Bewusstsein dessen, dass wir eben viel mehr verwoben sind mit dieser Welt, als es eine vielleicht kapitalistische Marktwirtschaft vor Augen hat. Ja.
Ich glaube, es gibt noch zwei Spuren, die wir jetzt nicht ausgezogen haben.
Mhm.
Die eine Spur, die liegt auf der Hand, das ist die der Verrechtlichung. Und eine andere Spur, der wir nachgehen müssen, ist eigentlich die Rede von der Apokalypse.
Ja, das wollte ich jetzt auch gerade bringen. Ja? Dieses theologische Einfügen
noch. Aber vielleicht hören wir mit der Apokalyptik auf und machen jetzt zunächst noch ganz kurz diesen Schlenker zur Verrechtlichung.
Mhm.
Weil das hast du jetzt eigentlich schon sehr direkt aufgeworfen. Ich meine, es ist ja auch innerhalb der Klimabewegung immer wieder ein Thema, dass dort führende kluge Leute sagen, es geht nicht drum, dass ihr euch auf individuelles Verhalten behaften lasst, weil das ist eigentlich ein Trick. Also du sagst, okay, ich mache ja selbst auch nicht immer alles ganz richtig, also darf ich nicht so rigoros sein.
Mhm.
Das führt uns ja ständig wieder in so ohnmächtige Verhältnisse. Ah, nicht mal ich schaff's und ich wollte doch wirklich, weißt du so.
Ja.
Und deswegen brauchen wir quasi einen gesetzlichen Rahmen, der das regelt.
Ja.
Und immerhin geht es ja darum, unser Überleben so für die nächsten paar hundert Jahre als Gattung zu sichern. Das wäre schon ein gutes Ziel. Mir selbst ist das total nahe, weil ich merke bei mir, bei ganz einfachen Beispielen, Corona-Zeit, Maske tragen im Zug. Habe ich erst gemacht, als man musste.
Ja.
Wenn ich an mein Verkehrsverhalten denke, also sagen wir jetzt mal, wie fliege ich in den Urlaub, ja, dann im Moment ehrlich gesagt nicht mal mit einem wirklich schlechten Gewissen, weil ich denke, ja, es steht ja allen offen, ich kaufe mir dieses Ticket, ich fliege dahin. Ich wäre aber nicht sauer, wenn das limitiert wäre oder nicht mehr möglich ist. Es wäre für mich nur dann schlimm, wenn ich auf etwas verzichten müsste, was eigentlich allen offen steht.
Mhm.
Um bei diesem Beispiel zu bleiben, ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, dann würde Haraway hoffen, dass ich mich so sehr mit der Welt verbinden kann, dass ich diesen Verzicht auf mein Flugticket nicht einmal mehr als Verzicht erlebe, sondern als etwas, was quasi aus diesem Vernetztsein, Verbundensein selbst herauskommt. Vielleicht sogar ein Mehrwert ist. Ich wäre da super skeptisch. Ich würde einfach sagen, hey, regelt das mit Gesetzen.
Ja, aber das wäre auch meine Intuition. Also gerade individualethisch, das habe ich auch schon 100-mal durchexerziert. Irgendwann, ich habe das doch mal gesagt, als die Melonen bei Aldi irgendwie immer günstiger wurden, günstiger, und die sind irgendwo von Spanien oder Augsburg gekommen. Und irgendwann war eine Wassermelone 99 Cent. Und dann habe ich so das Gefühl gehabt, jetzt versuchen sie, den Preis so weit zu drücken, bis ich einbreche und sage, ach, fuck it, dann kaufe ich das Ding halt, weil es ist jetzt einfach wirklich ein Franken für eine Melone, ist einfach verrückt günstig. Ich wäre auch, also das... Ich meine, wir kommen da vom Hundertsten ins Tausendste, weil das Problem ist sehr komplex, weil vor allem, weil ökonomische und sozialökonomische Faktoren dann reinspielen. Grundsätzlich wäre ich absolut dafür, viel mehr Dinge gesetzlich zu regeln. Also warum muss man Hühnereier in Bodenhaltung und Freilandhaltung anbieten und die Bodenhaltung ist halb so teuer, wenn die Hühner nachweislich einfach leiden, weil sie kein Tageslicht sehen oder weiß ich was, dann verbietet diese scheiß Bodenhaltung. Das bedeutet aber, die Eier werden teurer und das bedeutet, dass Menschen mit niedrigen Einkommen dann plötzlich in einem Supermarkt stehen, in dem alles Bio ist, aber dreimal so teuer wie das, was sie sonst eingekauft haben.
Aber
da müsste man wieder mit anderen Maßnahmen diese Menschen entlasten, damit die nicht quasi dann die ersten Opfer sind einer irgendwie klimabewegten Politik oder so.
Ja, aber das ist doch immer das Fiese, oder? Man spielt dann quasi das soziale Anliegen. Das ist auch die Ärmsten der Bevölkerung Lebensmittel bekommen, gegenüber einer ethischen Einsicht so aus, dass man eine Pattsituation hat, in der man nicht mehr handlungsfähig ist. Und das, was es doch eigentlich brauchte, wäre zu sagen, hey, wir haben sowas wie ein Recht und dieses Recht regelt den Rahmen, in dem Dienstleistungen und Angebote verkauft werden können. Und natürlich ist es nicht recht, dass man Tiere einfach wie Güter behandelt, die man irgendwo in Käfige einsperrt, so dass sie ihre Feder verlieren, verzweifelt sind und ihr kurzes Leben lang nur leiden.
Und Antibiotika fressen. Ja.
Und dann muss ich doch eigentlich all das, was eine soziale Marktwirtschaft ist, daran orientieren, dass sie nicht auf solchem Leid aufbaut. Also ganz ähnlich könnte man ja sonst über Kolonialisierung sprechen. Oder man könnte auch sagen, ja, du, aber wenn die das nicht mehr mit günstiger Kinderarbeit so für uns produzieren, dann wird das T-Shirt plötzlich teurer und dann laufen unsere Ärmsten nackt rum. Also es ist völlig absurd. Natürlich muss man Kinderarbeit verbieten und muss dafür schauen, dass diese Menschen nachhaltig sich bilden und beruflich und kulturell entwickeln können, wie es Menschen zusteht. Und ganz ähnlich, finde ich, könnte man das eben auch im Bereich diskutieren, wenn es um Natur geht, sobald man begreift, dass weder Menschen noch Tiere einfach nur Ressourcen sind. Ich meine, dieser kategorische Imperativ von Kant, also er sagt, dass wir niemanden nur als Mittel begreifen dürfen, sondern dass er immer zugleich einen Zweck haben muss. Das finde ich eigentlich total logisch, das zu erweitern auf andere Lebewesen, die Gefühle haben und Empfindungen haben.
Ja.
Also sie dürfen eben nicht nur Nutztiere sein, weißt du, wenn man es so sagt, oder? Sondern sie sind als Tiere, die einen Nutzen haben für uns im Kern, aber immer noch Tiere. Das müsste eigentlich der Anspruch sein.
Naja. Ja, und ich sag auch nicht, dass man mit diesem Argument, mit auch sozioökonomischen Argumenten dann einfach jede Diskussion immer in einen Patt führt und dann muss man gar nichts unternehmen. Es braucht einfach, ich sag nur, es braucht wahrscheinlich komplexere Lösungen, weil mir natürlich schon auch irgendwelche, die viel beschumpfenen Edellinken auch im Hinterkopf sind, die sich quasi dann mit einer Viertelmillion Einkommen im Jahr leisten können, quasi überall hin nur Bioprodukte zu kaufen und dann Hühnerhaut haben, weil sie so beeindruckt sind von sich selber, dass sie mit dem Zug erste Klasse in die Skiferien gefahren sind und so und bei jeder Abstimmung natürlich dann ganz fest dafür sind, dass man da restriktiv und so handelt, aber vielleicht sich gar nicht bewusst sind, dass es einfach Leute gibt, die mit einem Fünftel oder einem Zehntel auskommen müssen und die das dann sehr viel existenzieller trifft und da muss man, das muss man einfach mit einrechnen, so. Aber meine Intuitionen, ich meine, wir waren letztes Jahr in den USA, das Ticket hat keine 500 Franken gekostet, in die USA und zurück. Und dann, wenn man die Abrechnung schaut, von den 500 Franken sind 300 Franken sind Flughafengebühren. Genau. Also der Flug selbst hat 200 Franken gekostet. Und das ist jetzt, wenn man einrechnet, dass frühere Generationen 10-mal weniger geflogen sind, das wäre jetzt wahrscheinlich auch für die breite Bevölkerung keine unzumutbare Maßnahme, diese Flüge irgendwie doppelt so teuer zu machen. Also
nein, und es ist doch einfach gar keine Kostenwahrheit mehr dahinter. Oder sondern dahinter steht eine Politik, die mit unseren Steuern diese Flüge so vergünstigt, weil sie Wirtschaftsstandorte künstlich hochhalten müssen, die dann aber Güter produzieren, die eigentlich den ethischen Ansprüchen, die wir haben, gar nicht unbedingt entsprechen.
Ja, das ist der Clusterfuck, oder?
Also jetzt habe ich es natürlich super negativ gezeichnet, aber das wäre mindestens so sehr wahr und zu beachten, wie dass wir Menschen haben, die sozial schlecht gestellt sind und sich keine Bio-Eier leisten können.
Ja. Aber Stefan, jetzt noch Apokalypse.
Ja. Biegen wir auf die steile religiöse Straße ab. Ich glaube, du sprichst auf Tatsache an.
Ja.
Den hatten wir ja mal in Zürich zu Besuch. Stefan Grotefeld hat mit ihm ein Gespräch geführt. Und Tatsache ist mir in Erinnerung geblieben als einer, der gesagt hat, hey Leute, was ist eigentlich los mit euch? Wir haben eine ganze apokalyptische Tradition. Wir sind mitten in der Apokalypse und keiner spricht davon.
Ja.
Und was er damit gemeint hat, ist, es ist nicht so, dass wir drüber spekulieren müssen, ob irgendeine Katastrophe irgendwann kommt. Wir sind mittendrin. Und es wäre jetzt die Aufgabe der Theologie, der Kirche vor allem, der gläubigen Menschen, das auch mal auszudrücken und zu sagen. Also es braucht ein prophetisches Engagement jetzt der religiösen Menschen, die das klar benennen.
Ja.
Das ist so im Kern seine These, die ich verstanden habe.
Genau, und das fand ich eben super spannend. Er hat zwei Bücher dazu geschrieben. Eines heißt Apokalypse ist jetzt, natürlich Anspielung auf Apokalypse Now, diesen legendären Antikriegsfilm. Aber Apokalypse ist jetzt und im Untertitel heißt es vom Schweigen der Theologie im Angesicht der Endzeit. Und was ich faszinierend fand an der Sache, ich bin ja aufgewachsen, gut evangelikal, mit einer Überdosis an apokalyptischem und endzeitlichem Reden mit diesen Büchern Left Behind, die uns quasi diese Endzeitszenarien mit dem Aufstieg des Antichristen und der Entrückung vor Augen gemalt haben. Und jetzt kommt aus einer völlig anderen Ecke, einer völlig unfundamentalistischen, unevangelikalen Ecke kommt einer daher und sagt, Leute, wir haben die Rede von der Endzeit verlernt. Es ist jetzt Endzeit, es ist Apokalypse. Wir brauchen auch, und er sagt das auch in seinem Buch dann, wir brauchen eine Wiederentdeckung der Rede vom Gericht.
Genau.
Und das, ich fand das einfach hochfaszinierend, weil das unter ganz anderen Rahmenbedingungen und ich finde auch sehr viel, für mich sehr viel stimmiger als dieses eskapistische evangelikale Gerede von die Welt geht an den Arsch, der Herr holt die Seinen heim und so, von einer ganz anderen Seite.
Und ich glaube, es gibt zwei ganz entscheidende Merkmale. Er würde ja nicht sagen, die Apokalyptik ist aus unserer Gesellschaft verschwunden, er würde nur sagen, dafür zuständig sind neu die Filmstudios in Hollywood.
Ja, ja.
Die produzieren Apokalypse und sprechen drüber, aber die Theologie nicht mehr. Mhm. Und wo sie sich irgendwie noch Spiritualitätsthemen widmet, Fragen nach gelingendem Leben auf dieser Welt stellt und unter den Umständen dieser zum Teil doch sehr verwirrenden, vielleicht auch bedrohlichen Welt, tut sie das nur individualistisch.
Ja.
Und was er ja eigentlich sucht, ist eine Art spirituelle, theologische Praxis, die dahin kommt, dass sie eben Menschen als Gruppen wieder mobilisieren und ansprechen kann.
Ja.
Oder nicht das individuelle Heil, sondern wie werden wir als Gesellschaft heil? Als, klassisch würde man sagen, Gemeinde.
Ja.
Ja. Das sind natürlich sehr interessante Fragen, ja.
Ja, und das führt für ihn, also er heißt Gregor Taxacher, der Theologe, übrigens empfehlenswert, auch seine neueren Publikationen auch zu Tierethik und so, ich habe da viel von ihm gelernt. Er sagt, dieser Weg führt nicht vorbei an einer schonungslosen Anerkenntnis auch der fatalen Lage, in der wir uns befinden und der Verantwortung, die uns als Menschen auch zukommt. Und das ist auch der Zusammenhang, in dem er für eine Wiederentdeckung der Rede vom Gericht.
Ja, das ist Gottes, ja, das zweite große Stichwort, das dir gefallen muss, oder?
Ja, genau.
Die Rede vom Gericht.
Endzeit und Gericht. Ja, also ich habe ja eigentlich lange Zeit gesagt, du, ich habe eine derartige Überdosis gekriegt, für den Rest des Lebens reicht's jetzt, aber ich finde das total spannend, dass hier in diesem Zusammenhang neu jemand kommt, der diese prophetische Rede vom Gericht stark macht und er sagt ja, die Rede vom Gericht ist eigentlich eine notwendige Rückseite der Verheißung und des Evangeliums, also die Rückseite des Evangeliums, in der eben der Mensch als handelndes Subjekt ernst genommen wird. Und er sagt sogar, dass die Rede vom Gericht eigentlich etwas zu tun hat mit der Würde des Menschen als ethisches Subjekt, als verantwortliches Subjekt. Wenn man vom Gericht spricht, dann spricht man den Menschen eben an als einer, der jetzt nicht nur händeringend irgendwie dem Untergang entgegengeht, und auch nicht nur Opfer seiner Umstände ist, sondern als einer, der mitverwickelt ist in zerstörerische Systeme und auch mit ernst genommen wird als verantwortliches Subjekt.
Und das sind ja eigentlich zwei Dinge, die geleistet werden durch diese großen Worte Apokalypse und Gericht.
Ja.
Apokalypse ist eigentlich mal der Aufruf, hey, nehmt wahr, was um euch herum passiert und deutet die Zeichen der Zeit.
Mhm.
Also so könnte man es verstehen, oder? Also so, es ist 5:05.
Ja.
Das ist das, was Apokalypse leistet und das, was Gericht leistet. Und das ist jetzt vielleicht das, was ganz anders ist, als du das in deiner frommen Sozialisierung kennengelernt hast, ist eigentlich ein Ausdruck der Hoffnung, dass es aber nicht dabei bleiben muss und dass es nicht das Letzte sein muss, sondern dass wir auf etwas zugehen, was alles nochmal ändern kann. Und die Idee, wenn ich das richtig verstehe von Gregor Taxacher, ist, dass diese Idee des Gerichts jetzt nicht etwas Verängstigendes oder Lähmendes ist, sondern eigentlich eine Art Verheißung, dass sich das ändern wird. Also dass der Zustand, an den wir uns jetzt gewöhnt haben, dass der Irrsinn, den wir normal finden, eben nicht das Letzte sein muss, was da bleibt.
Ja, ich bin mir nicht sicher, wie, also optimistisch ist er sicher nicht, aber vielleicht ist er hoffnungsvoll. Aber er hat ja, im Buch gibt es sogar ein Kapitel, quasi wieder die, ja, wie heißt es nochmal, wieder die Abwertung des Pessimismus oder für eine, für, also er spricht sich ausdrücklich dafür aus, dass man die Dinge auch so benennt, wie sie sind und nicht immer ja. so christliche Hoffnungsformeln anhängt. Aber natürlich ist ja sein Buch oder sind seine Bücher natürlich auch mit dem Motiv verbunden, irgendwie Menschen wachzurütteln und auch christliche Motive der Veränderung irgendwie wach zu rufen. Das
ja, total. Aber das ist ja das Spannende bei seinem Gerichtsbegriff. Der wird ja nicht so gewendet, dass er etwas ist irgendwann in einer anderen Welt, zu einer anderen Zeit.
Ah, ja, ja, ja.
Sondern das Gericht hat ja bei ihm eine ganz klar ethische Funktion. Also es soll uns ja jetzt ethisch mobilisieren
ja.
und uns quasi aus einer Situation der Lethargie und Hoffnungslosigkeit und des Defätismus herausreißen und auf ein Sollen fokussieren, auf das hin wir dann streben sollen.
Ja, ja.
Also das Gericht ist nicht dadurch gekennzeichnet, dass es einen drohenden bösen Richter gibt, sondern eigentlich hat es vielmehr die Funktion eines Maßstabes, den ich jetzt schon an mein Handeln und Nichthandeln legen kann.
Ja, ja, genau. Und es hat auch diese ermächtigende Seite, also das Gericht nicht als endgültiges Verdammungsurteil, sondern das Gericht als prophetische Rede, die den Menschen in seiner Verantwortlichkeit ernst nimmt und dann doch auch irgendwo diese Motive zur Veränderung hervorruft oder stark macht, dieses, für mich ist das ja ein wichtiger Aspekt auch des Evangeliums oder dieser Botschaft, dass wir auch als zerbrochene Menschen geliebt sind und mit der Gegenwart Gottes erfüllt werden. Das ist für mich ein starkes Motiv, auch irgendwo Kraft aufzubringen und Aufopferungsbereitschaft aufzubringen und irgendwo Dinge, verstehst du, da werde ich geliebt und ernst genommen als, wie sagt man das so schön in der Psychologie, als selbstwirksames Subjekt.
Ja.
Ja. Und im besten Fall, wenn wir diese Rede von der Endzeit und vom Gericht im Sinne Taxachos ernst nehmen, dann wird uns das zu einem Anstoß, selber an einer Veränderung mitzuwirken.
Ja, und ich glaube, darauf zielt die apokalyptische Rede, diese prophetische Rede ja eigentlich ab.
Ja.
Die will ja nicht den Teufel an die Wand malen, aber sie will zunächst mal wachrütteln und die Idee des Gerichts, also dass es einen Sollenszustand gibt, auf den wir hinlaufen, soll dann eigentlich mobilisieren und eine Freiheit geben, die uns wegzieht von dieser Hoffnungslosigkeit und Unmöglichkeit.
Ja.
Das finde ich eigentlich ganz klug. Bei mir selbst merke ich jetzt so, ja, bei mir wäre der Verdacht dann schnell nahe, dass wir jetzt vielleicht etwas vorschnell ein nächstes apokalyptisches Szenario ausrufen. Weißt du, ich meine, so Apokalypse im Sinn von Weltuntergang etc. pp. Ich glaube schon, dass es sinnvoll ist, sich die Ausmaße dessen, was gerade geschieht, irgendwie versuchen bewusst zu machen. Das ja. glaube ich, sinnvoll ist. Ich bin nicht sicher, wie sehr jetzt religiös aufgeladene Metaphorik und Schreckensbilder uns da wirklich helfen. Das weiß ich nicht.
Mhm.
Was ich sehr cool finde, ist so die Idee zu sagen, naja, das Gericht ist etwas, was man euch zumuten kann, darauf seid ihr ansprechbar. Ihr könnt das schaffen. Das ist nicht etwas, was außerhalb eurer Kraft liegt. Und ich erlebe gerade in Statements aus der Klimabewegung, Beispiel von Luisa Neubauer aus Deutschland und so, immer wieder diesen Move, dass man sagt, hey Leute, es ist nicht unmöglich. Es ist nicht einfach zu spät. Es ist nicht vorbei. Wir können noch was machen. Ja. Das, was uns bleibt, ist, es ist nicht mehr alles möglich, aber es ist noch viel, viel mehr möglich, wenn wir jetzt was tun, als wenn wir einfach den Kopf in den Sand legen.
Ja. Und das positive Motiv, um nochmal auf unsere letzte Folge, auf den Einstieg in unsere letzte Folge zurückzukommen, als du ja diese Rückmeldung vorgelesen hast von jemandem,
der Facebook-Nachricht.
Muss man immer über Klima und Gerechtigkeit sprechen? Hat die Kirche nur noch das zu sagen? Und was ist mit Jesus Christus? Was ist mit der Auferstehung und so? Das positive Motiv wäre ja zu sagen, also theologisch ist das auch ein bisschen voraussetzungsreich, aber dass man sagt, wir verbinden diese Auferstehungshoffnung, verbinden wir mit der Realität unserer jetzigen Welt oder wir erkennen, dass sie zutiefst verbunden ist. Und ich habe das nirgendwo besser gelernt als bei N.T. Wright. Der hat ja sein bekanntestes Buch heißt Surprise by Hope, in dem er eigentlich genau versucht, diesen Zusammenhang zu machen und sagt, er beobachtet quasi zwei Lager in der Christenheit. Das eine, vor allem evangelikale Lager, das sehr stark auf diesen Himmel ausgerichtet ist und sagt, es geht beim Evangelium und beim Christentum geht es um die Frage, wer kommt in den Himmel? Ja. Und der Himmel wird irgendwie als eine entrückte Sphäre gedacht und das Ziel quasi
Somewhere else.
Ja, genau.
Nichts mehr mit dir zu tun.
Das ist so das Ziel unserer Reise und es geht darum, das Evangelium zu verkündigen und Leute quasi ins richtige Team zu kriegen, dass sie dann dort enden in diesem Himmel.
Ja.
Und die andere Hälfte oder das andere Segment setzt sich ein für die Veränderung der Gegenwart, für das Diesseits und erkennt in dieser Rede vom Himmel eigentlich nur eine Vertröstung aufs Jenseits und ein Ablenkungsmanöver. Und er sagt, wir müssen die beiden Dinge zusammendenken. Es gibt eine zukünftige Welt quasi, die uns vor Augen gemalt wird, aber das ist nicht eine entrückte Welt, sondern das ist eigentlich eine transformierte Welt, die und da kommt eben die Auferstehung ins Spiel, die in Jesus Christus, im Auferstandenen, bereits in unsere Welt hineinragt. Und alles, was wir tun in dieser Welt, jeder Einsatz für Gerechtigkeit, jeder Einsatz für Menschen, die im System unter die Räder kommen und jeder Einsatz für Klimagerechtigkeit, für Umwelt, für den Fortbestand, nicht nur des Menschen, sondern dieses Ökosystem, und so weiter. Das sind alles Dinge, das ist nicht einfach das Deckputzen auf der Titanic oder das Ölen eines Getriebes, das sowieso den Abgrund runterfährt, sondern ist alles ein Investment in eine zukünftige Welt quasi.
Also eigentlich Gottesdienst.
Ja, genau. So versucht er sich das zurechtzulegen und ich glaube, es hat biblischen Anhalt und es ist tatsächlich etwas, was auch motivieren kann, dass man sagt, nein, das auch für die Kirche, da hätte die Kirche auch ein eigenes Wort mitzureden, indem sie eigentlich quasi Botschafterin einer Hoffnung ist, die bereits in diese Welt hineinragt.
Du sagst jetzt aber hätte, weil?
Ja, sie hat, aber ich sage jetzt hätte auf dem Hintergrund vielleicht auch der Beobachtung, dass manchmal kirchliche Kommunikation zu diesen Themen sich eben doch wie eine Verdoppelung, einfach nur wie eine Verdoppelung dessen anhört, was man auch politisch und so sagt. Und ich denke, diesen theologischen Untergrund und diese theologische Motivation, die könnte man noch transparenter machen, um auch zu zeigen, wo auch das eigene Wort ist, das die Kirche dazu zu sagen hätte. Ja.
Ja, ich meine, dieses eigene Wort, oder, das kommt ja eigentlich immer im Unser Vater Gebet vor, oder, mit geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, wie im Himmel so auf Erden.
Genau.
Das ist ja eigentlich die kürzeste Form davon. Und trotzdem finde ich auch, es ist legitim, auszudeutschen, was das denn bedeutet.
Ja.
Also ich finde tatsächlich, dass Klimaziele und das Engagement, sie einzuhalten, ganz viel damit zu tun hat, dass man beten kann, dein Reich komme.
Ja. Ja.
Ja, und ich finde, dass die Gender-Thematik, das war das andere Thema, was da genannt worden ist, sehr viel damit zu tun hat, dass man beten kann, dein Reich komme. Also das sind so Dinge, da würde ich aber dann manchmal auch gerne Kirche und Theologie in Schutz nehmen, weil ich finde, ja klar, ist das alles schon mal gesagt worden vor 2000 Jahren. Aber es bringt nichts, das immer wieder einfach nur wortgetreu zu wiederholen, sondern wenn wir der Sache treu bleiben wollen, dann müssen wir das irgendwo auch aktualisieren und uns fragen, ja, was heißt das denn heute, dein Reich komme?
Ja.
Und was heißt es, dein Wille geschehe, etc.
Ja, ja.
Und da glaube ich halt schon, dass man sich nicht immer den Vorwurf gefallen lassen muss, ah, ihr sitzt wieder dem neuesten Hype auf, sondern ob das so ist oder nicht, klärt sich doch daran, woraus sich meine Motivation und Hoffnung speist.
Ja, absolut.
Aber es ist doch völlig legitim, dass ich mich als Christ, weil ich Christ bin, dafür einsetze. Und ich finde nicht, dass ich dann was Schlechteres tue als jemand, der Straßenevangelisation betreibt.
Nein, absolut. Und deshalb sage ich ja, ich glaube wirklich, quasi Predigt des Rede von einer Vollendung der Welt und vom Himmel und von einer ewigen Gemeinschaft mit Gott und Rede über die Veränderung dieser Welt und den Einsatz für Gerechtigkeit und Umwelt und so. Das sind keine sich ausschließenden Alternativen.
Gar nicht, oder? Im Gegenteil. Also ich meine, in der Zürcher Kirchenverfassung steht es doch so schön drin. Also da heißt es, die Aufgabe dieser Kirche ist die Verkündigung des Evangeliums in Wort und Tat.
Ja.
Ah. Und ich meine, die sind sich sehr bewusst, dass das zusammenhängt.
Ja.
Und ich glaube wirklich, Worte ohne Taten sind leer und Taten ohne Worte können ganz leicht in die Irre gehen, weil man nicht mehr drüber sprechen kann, was man tut.
Ja. Ja, wir müssen zum Schluss kommen, Stefan.
Ja. Aber ich nehme jetzt mal aus dem, was du mir da vorgestellt hast mit dieser Donna Haraway und diesem krassen Begriff, aber auch dem, was wir über Anthropozän und aber auch Apokalyptik und Gericht diskutiert haben, einfach nochmal mit, dass es vielleicht fürs Christentum da was zu lernen oder vielleicht müsste man auch sagen, wieder zu entdecken gibt. Das nicht so sehr nur auf das individuelle Heilsein, die individuelle Spiritualität abhebt, sondern sich auch fragt, was macht eigentlich diese Spiritualität, der ich mit anderen zusammen anhänge, mit dem großen Ganzen? Was passiert mit dieser Welt?
Ja.
Und ich finde das eigentlich eine sehr schöne Fragestellung. Also wie wirkt sich das Geistliche aus in der Welt, wenn man so formulieren will. Das finde ich etwas, was das Christentum gut davon mitnehmen kann. Das, was es vom Christentum zu erben gibt in diesem Bereich, finde ich, liegt tatsächlich in einer Art Gerichtsvorstellung, wie der Taxacher das macht. Also das Gericht eben nicht als Drohung oder als Gefährdung unseres Lebens, sondern als eine Möglichkeit, das Leben an etwas anderem auszurichten als dem, was gerade bequem oder opportun ist.
Ja, ja. Ja, ihr Lieben, das war unsere zweite Folge zum Thema Ökologie und Umweltbewusstsein und zu diesem ganzen Themenkomplex, der doch uns sehr existenziell betrifft und auch einer der großen Ideen zählt, die irgendwo an die Stelle des Christentums oder in der Erbschaft des Christentums in unserer Zeit auftreten. Ja, lasst uns wissen, was ihr davon denkt, ob ihr Mühe habt, den Begriff Chtuluzän auszusprechen und ob ihr dem
Haraway'schen
dem Haraway'schen Seemonster etwas abgewinnen könnt. Wir freuen uns immer von euch zu hören und hören uns nächste Woche wieder.
Tschüss zusammen und eine gute Woche.
Tschüss. RefLab.